Wir sind wieder beim ersten Johannesbrief. Und heute geht es um Kennzeichen wahrer Christen. Echt oder unecht? Wenn du, vielleicht ist dir das schon mal so gegangen, wenn du mal Möbel kaufen gehen willst und suchst einen Schrank richtig aus Holz und gehst in ein Möbelgeschäft, und da stehen ganz viele Schränke und die sehen alle aus, als wenn sie aus Holz sind. Da gibt es dann welche, da steht dann dabei, so, dieser Schrank ist aus Eiche, Dekor oder Nachbildung. Sieht aus wie Eiche, täuschend echt, ist aber Kunststoff, auf Spanplatte. Ist nicht gerade das, was du willst, aber das siehst du nicht auf den ersten Blick, weil außenrum sieht es schön aus. Dann gibt es andere, da steht dann Echtholz. Dann denkst du, ja, das sind ja die richtigen. Echtholz. Weißt du, was das ist? Ist nicht ganz viel anders, nur die äußerste Schicht sind knapp 1 Millimeter, die Echtholz. Furniere sind je nach Holzart 0,6 bis 0,8 Millimeter dick, wenn wir sie verarbeiten. Wenn sie dann geschliffen sind, ist es noch weniger, also knapp ein halber Millimeter. So, das ist das Echtholz, was du kaufst, der Rest ist auch Spanplatte. Aber du wolltest ja eigentlich einen Schrank richtig aus Holz. Und dann stehen da welche, da steht massiv. Und da bist du an der richtigen Stelle. Das merkt man auch am Preis in der Regel. Das kommt auf die Holzart an, ob man das bezahlen kann oder nicht. Deswegen gehen so viele Leute in das schwedische Möbelhaus. Genau, weil da gibt es dann eine Holzart, die man dann bezahlen kann. Ich will ja keine Werbung machen. Genau. So, das war jetzt in Bezug auf Möbel, weil ich nun mal Tischler bin und deswegen fiel mir dieses Beispiel ein. So echt oder unecht, von außen siehst du kaum Unterschied. Ja? Von außen sieht das fast genau gleich aus. Das heißt, bei den furnierten Möbeln sieht es wirklich gleich aus. Du siehst da keinen Unterschied. Du musst prüfen und genau prüfen und vom Gucken her alleine reicht nicht. Da musst du eigentlich ein bisschen tiefer bohren oder an Stellen gucken, wo schon gebohrt ist. Also bohren nicht irgendwo im Möbelhaus in den Möbeln rum, das ist nicht so gut. So, wie ist das bei uns Christen? Was ist der Echtheitsbeweis eines Christen? Woher weiß ich, ob ich echt bin, ob ich nicht nur äußeren Schein habe, sondern wirklich echt bin. Massiv, massiver Christ. Da kann man reinbohren und das ist trotzdem noch drin. Tobi hat das vorhin schon angesprochen, von gestern her, ist nur, wenn wir immer fröhlich sind, sind wir dann die echten Christen? Ich würde mal so sagen, das sind die Dekore. Ja? Das Billigste vom Billigen, so äußerer Schein. Also nicht, wenn wir fröhlich sind, dann sind wir äußerer Schein. Versteht mich bitte richtig, wir dürfen fröhlich sein und feiern und gar keine Frage. Aber wenn wir eine Maske aufsetzen, wenn es eigentlich innen drin ganz anders aussieht, dann sind wir nicht mehr echt. Dann haben wir nur noch eine Fassade. Beschichtet, Kunststoff beschichtet. Ja, innen drin sieht es nach Spanplatte aus, nach Chaos, aber außen so. So, das ist nicht echt. Wenn da einer drückt, wenn da einer nachfragt, wenn da einer piekst, kommt nicht gut an. So, wie kann ich beurteilen, ob ich echt bin oder nicht? Gibt es Kriterien dafür? Und das wollen wir uns heute Morgen angucken. Dass es nicht reicht, Mitglied einer Kirche zu sein, ich glaube, das ist uns allen klar. Es gab mal so ein schönes Lied. Bloß weil du zu McDonald's gehst, bist du kein Hamburger. Das finde ich sehr passend auf den Punkt gebracht. Genau. So, bloß weil du zur Kirche gehst oder Mitglied einer Kirche bist, bist du kein Christ. So, das ist, glaube ich, schon den allermeisten bekannt. So, aber was sind denn Kriterien? Und Johannes, geht es tatsächlich darum, dass wir wissen, ob wir echt sind oder nicht. Und er beschreibt tatsächlich ein paar Kriterien, an denen wir das selber prüfen können. Ich glaube, das ist für uns ja selber auch wichtig. Wir fragen uns das selber manches Mal, sind wir wirklich echt oder haben wir nur so einen äußeren Schein oder ne, so Namenschristen. So, Johannes schreibt seinen Brief an Christen. Es ist also nicht an die Allgemeinheit, an auch an Ungläubige, sondern er schreibt ganz bewusst an Christen. Deswegen können wir das wirklich so, jeder, der sein Leben an Jesus gegeben hat, der darf diesen Brief so als persönlichen Brief von Johannes auch lesen. Genau. Und er möchte, dass die Christen echt sind. Massiv durch und durch echt sind. Und darauf legt der riesengroßen Wert. In den anderen beiden Predigten habe ich schon einige Punkte angesprochen, worum es ihm geht. Und das allererste ist Jesus. Jesus. Und nochmal Jesus. Wenn wir Jesus nicht haben, dann sind wir nicht echt. Ohne Jesus sind wir keine Christen. Deswegen im ersten Kapitel macht Johannes Jesus groß. Weil Johannes war in Jesus verliebt. Das kann man nicht anders sagen. Der war wirklich verliebt in Jesus. Nicht eine Bruderliebe, keine Frage. Nicht, dass da jetzt irgendwelche anderen Assoziationen kommen. Nein, es war eine Bruderliebe. Er hat Jesus als den Gottessohn gesehen und er war total begeistert davon, was Jesus getan hat. Und er macht ihn groß. Er ehrt ihn und zeigt auch auf, wer er ist. Er stellt ihn als Wort des Lebens dar, als der Ursprung des Lebens, als die Quelle des Lebens, aus dem alles kommt. Dann beschreibt er Gott als Licht, in dem überhaupt keine Finsternis ist. Gott als Gottes, als der Vater von Jesus und auch unser Vater, wenn wir zu Jesus gehören, ein Gott des Lichts, der Herrlichkeit. Und wer im Licht leben will, darf keine Finsternis an sich haben, darf nicht finster sein. Und dazu brauchen wir Jesus, der uns rein macht von aller Finsternis, damit wir im Licht bestehen können. Und dann fährt er fort. 1. Johannes 2, 1 und 2, das lese ich jetzt mal. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Im Licht leben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, seinen Geist, seine Liebe, seine Kraft zu empfangen, ist Grund genug, um nicht mehr zu sündigen. Denn das ist das, was er vorher schreibt. Im Licht zu leben, bei Gott zu sein, auf Gott zu hören, von Gott geleitet zu werden, mit seinem Geist erfüllt zu werden, all das würden wir verlieren, wenn wir sündigen. Wir setzen es aufs Spiel. Und deswegen, es ist alles ein Grund, wenn wir das tun wollen, dann ist das ein Grund. Deswegen schreibt er das, damit wir nicht sündigen, damit wir dabei bleiben, damit wir das alles genießen können und daran leben können. Und falls es dennoch passieren sollte, weil Johannes ist nicht weltfremd, der weiß, wie es läuft, der kennt auch sich selbst, er weiß, dass er sündigen kann und das ist auch immer mal wieder passiert. Und dann sagt er, wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Dann tauschen wir. Jesus als Fürsprecher, er ist da. Er vergibt gerne. Wenn wir zu ihm kommen, um Vergebung bitten, er vergibt gerne. Ohne Schwierigkeiten. Ja, er macht da keinen großen, wenn wir sagen, Herr, tut mir leid, habe ich verbockt, habe ich falsch gemacht, tut mir echt leid, vergib mir. Dann nimmt er das weg. Dafür ist er gestorben, damit wir im Licht leben können, ständig im Licht sein können. So, und Johannes betont hier, das gilt nicht nur denen, die schon Ja gesagt haben zu Christus, die schon Christen geworden sind, das gilt allen Menschen. Dieses Angebot, frei zu werden und in die Gegenwart Gottes zu kommen, wieder Kind Gottes zu werden, angenommen werden von Gott und in die Gegenwart Gottes treten können, das gilt allen Menschen. Dieses Angebot gilt allen Menschen. Wie groß ist dieses das, was Jesus da getan hat, wie wunderbar das ist. So, das ist das, was Johannes hier nochmal deutlich macht. Auch für uns als Erinnerung, nehmt das nicht nur für euch selbst, sondern sagt das weiter. Das müssen auch andere hören. Die anderen sollen das ganz genauso erleben und genießen. Wenn wir den Weg zu Gott finden, dann werden wir Christen. Aber woran erkennen wir, dass das wirklich passiert ist? Wir haben ja so bestimmte Vorgehensweisen, Bekehrung, was man bei einer Bekehrung sagen muss. Und wir kennen aber aus Erfahrung die unterschiedlichsten Versionen. Der eine hat dieses Bekenntnisgebet gesprochen und weiß in dem Moment sofort, er ist gerettet, er ist bei Jesus. Bei dem anderen dauert das ein paar Wochen lang. Der eine, der spricht das nicht so, wie es vorformuliert ist, sondern der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig oder wie auch immer. Und er wird auch gerettet. Also es gibt nicht diese Formel dabei, aber woher wissen wir denn, dass es passiert ist? Woran erkennen wir das? 1. Johannes 2, Vers 3. Und das ist der erste Prüfpunkt, der erste Punkt, wo man erkennen kann, ob jemand Christ ist oder nicht, wo ich das selber auch für mich selber erkennen kann. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wahre Christen halten die Gebote Gottes. Kennzeichen eines wahren Christen, Echtheitsbeweis. Dieser Ausdruck, dass wir ihn erkannt haben, da möchte ich nochmal kurz so, weil da steht ja nicht, dass wir uns bekehrt haben, sondern Johannes drückt das so aus, dass wir ihn erkannt haben, dass wir Jesus erkannt haben. Das ist ein Ausdruck, der viel mehr aussagt, ich habe ihn wiedererkannt. Ich habe Tobi gesehen und habe ihn wiedererkannt. Ja, das meint ja so eigentlich, ich habe ihn erkannt. Ne? Oder jemanden, den ich ganz lange nicht gesehen habe, ach Mensch, irgendwoher kenne ich dich, ich habe dich wiedererkannt. Nee, das meint das nicht. Dieses Erkennen ist eine Beziehung, die richtig in die Tiefe geht. In der Bibel wird das tatsächlich auch für eheliche Gemeinschaft, also ins Bett gehen miteinander, gebraucht. Das ist hier ganz sicher nicht gemeint, aber diese Intimität, ja, auch die Bruderliebe, die von Herz zu Herz geht, das meint hier erkannt. Wenn ich Jesus erkannt habe in seiner Tiefe, in seiner Liebe, wenn ich wirklich erkannt habe, was er für mich gemacht hat, das ist hier gemeint. Und wenn ich das erkannt habe und begriffen habe, nicht nur vom Kopf, sondern vom Herzen her, dann komme ich zu ihm, dann bitte ich um Vergebung. Und dann ist die Liebe, die mir in mein Herz kommt von Jesus, die überwältigt mich. Und deswegen sündige ich nicht mehr, weil ich das niemals mehr verlieren will. Das ist ähnlich tatsächlich wie bei der Ehe. Wenn wir verliebt sind und heiraten und selbst wenn es in der Ehe mal rauf und runter geht, wir wollen doch zusammenbleiben, wir haben uns entschieden zusammenzubleiben, wir lieben einander und dann gehe ich auch auf den anderen ein und auch auf die Wünsche des anderen. Ich mache nicht mehr alles das, was nur ich will. Zwischendurch kommt das dann auch mal vor und dann gibt es auch mal Streit. Und dann besinne ich mich, will ich ja meine Ehe aufs Spiel setzen, bloß weil ich meinen dicken Kopf durchsetzen will? Kann ich nicht vielleicht auch mal auf den Willen meiner Frau eingehen? Kann ich. Das tut der Ehe gut, das tut unserer Beziehung gut. Und das tut auch der Beziehung zu Jesus gut. Wenn ich einfach so weiterliebe wie bisher, dann werde ich merken, Jesus entfernt sich immer weiter von mir. Weil er ist genauso Licht, wie der Vater Licht ist. Und wenn ich in der Finsternis wandle, dann können wir keine Gemeinschaft haben. Das ist das, was Johannes ja schon ausgedrückt hat. So, das ist der Grund. Ich halte die Gebote aus Liebe, nicht aus Pflicht, nicht aus Krampf, weil ich jetzt gezwungen bin, Gesetze zu halten. Nein, aus Liebe, weil ich die Liebe Jesu erfahren habe. Jesus drückt das folgendermaßen aus. In Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Kein Zwang, kein Druck. Wer mich liebt, das ist der entscheidende Punkt. Wer mich liebt, der wird das gerne tun. Der wird sich ausstrecken danach. Der wird, wenn er überführt wird, wenn der Heilige Geist ihm einen Fehler zeigt, der wird gerne um Vergebung bitten, weil er die Beziehung zu Jesus nicht aufs Spiel setzen will. Und dann macht Johannes noch einmal etwas deutlich. Es geht nicht um das verstandesmäßige Erkennen. Es geht nicht um den Kopf. Da können wir ganz, ganz viel verstehen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die Bibel von vorne bis hinten kennen und ganz genau wissen, was da steht. Aber sie haben es nicht begriffen. Die haben es da oben verstanden, aber nicht im Herzen begriffen. Und die Bibel kann man nicht nur alleine mit dem Kopf verstehen, dann wird sie uns unverständlich bleiben. Das steht sogar in der Bibel selbst drin. Wir können sie nur mit dem Herzen begreifen. 1. Johannes 2, 4 bis 5. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich habe ja einleitend gesagt, wir suchen Kennzeichen wahres Christentums, ob ich echt bin oder nicht. Woran erkennen wir das? Ob ich in ihm bin, wenn ich seine Gebote gerne halte. Das ist ein Zeichen, es verändert sich was in uns. Ich verstehe es nicht nur, also ich kann sagen, Jesus ist gekommen, ich halte sogar die Jungfraugeburt für wahr, ich halte die Auferstehung für wahr und all das, was er an Wundern getan hat, ich kann das alles verstehen, ich kann das alles begreifen. Aber wenn da in mir keine Liebe zu Jesus kommt und wenn ich ihn nicht suche und sage, so Jesus, ich will so leben wie du, wenn ich diesen Schritt nicht gehe auf Jesus zu, um in ihn hineinzukommen, dann wird sich in mir nichts verändern. Dann werde ich viel wissen über Jesus und das verstandesmäßig begreifen, aber wenn das Herz sich nicht ändert, dann bin ich noch kein Christ. Das reicht nicht, das vom Verstand her zu verstehen. Deswegen, du musst nicht intelligent sein, um Christ zu werden. Du brauchst nur lieben können. Und das kann jeder Mensch. Wer aber sein Wort hält, das ist ja das, wenn wir die Gebote halten, wer sein Wort hält. Das hat noch eine tiefere Bedeutung. Denk mal an den Anfang der Briefe. Womit fängt er an? Mit dem Wort, mit dem lebendigen Wort. Und worüber spricht er da beim lebendigen Wort? Über Jesus. Das heißt nicht, ich bleibe in den Geboten und ich lerne die Gebote alle auswendig und achte darauf, dass ich die punktgenau halte. Darum geht es nicht. Ich bleibe in Jesus drin. Ich bleibe in der Beziehung zu Jesus. Ich rede mit ihm. Ich höre auf ihn. Ich nehme mir Zeit für ihn. Das ist das, in Jesus bleiben. Und dann natürlich, wenn Jesus sagt, so Stefan, da bist du nicht in Ordnung, da hast du deiner Frau wehgetan oder da hast du etwas nicht so gemacht, wie ich das möchte, dann reagiere ich darauf. Und wenn ich nicht reagiere, geht Jesus dann gleich nach Hause und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der läuft so lange hinter mir her, weil er mich so sehr liebt und bei dir ganz genauso. Er läuft hinterher und er drängelt mich. Und manchmal empfinde ich das tatsächlich auch so, manchmal ist es nötig, weil ich so hartnäckig bin, brauche ich einen Tritt in den Hintern. Ich empfinde das manchmal so, nicht als Tritt in den Hintern, weil sowas würde Jesus niemals machen, aber diese Hartnäckigkeit. Und ich habe euch letztes Mal diese Geschichte erzählt, Stefan, ich liebe dich. Erinnert ihr euch, als ich mich mit meinem Pastor da gestritten habe und dann sagt er, ich liebe dich. Und ich wusste genau, das Nächste ist, ich liebe auch deinen Pastor. Das war so ein Tritt in den Hintern, den brauchte ich in dem Moment. Aber der war liebevoll, total liebevoll, weil er hat erstmal mir gesagt, ich liebe dich. Aber für mich war klar, Stefan, und du liebst deinen Pastor nicht. Und wenn Jesus ihn liebt und dich liebt, dann kannst du nicht anders, dann kannst du nicht sagen, so, ich bleibe bei dem mit ihm im Stress. Dann musst du da dran. Habe ich dann ja auch gemacht, genau. So, ich will nicht mehr gegen die Gebote verstoßen. Und es geht eigentlich sogar noch weit darüber hinaus. Ich will nicht nur nicht gegen die Gebote verstoßen. In Vers 6 sagt er uns, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Verpflichtet, das hört sich ja so richtig nach Druck und Zwang an. Ne? Verpflichtet. Dieses Wort meint, du bist jemandem etwas schuldig. Und das passt sehr gut. Ich bin Jesus was schuldig. Warum? Weil Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Weil Jesus gestorben ist, damit ich frei werde von allem Mist, von allen falschen Gedanken, von all dem Müll, den ich gemacht habe, von all den Sünden, die ich begangen habe und selbst dieses Verlangen, was manchmal immer noch in mir ist, Falsches zu tun, er reinigt davon. Er hat mich davon gereinigt, frei gemacht. Er hat mich wieder zu Gott gebracht, zum Vater. Er hat mir das ewige Leben geschenkt. Das könnte ich niemals, niemals bezahlen. Niemals. Aber was er möchte und was er erwartet, was ich ihm schuldig bin, dass ich das nicht aufs Spiel setze. Es ist ein Geschenk, denn es ist aus Gnade geschehen, aus wirklich, er hat es mir geschenkt, ohne dass ich was dafür getan habe. Er hat es mir geschenkt, aber wenn ich damit leichtfertig umgehe, dann würde ich Jesus richtig verletzen. Und deswegen bin ich es ihm schuldig, sorgsam mit diesem Geschenk umzugehen, es zu erhalten. Und ich würde es zerstören, wenn ich leichtfertig wieder in Sünde leben würde. Wenn ich das Reden des Heiligen Geistes nicht ernst nehmen würde, wenn es um Korrektur geht. Jesus will mich lieben, aber er kann mich nur lieben, wenn ich mit ihm verbunden bin. So eine Fernbeziehung auf Dauer ist nichts. Das kann man mal eine Zeit lang aushalten, aber nicht auf Dauer. Und Jesus möchte das nicht. Er möchte nah bei uns sein. Ich will ihm dankbar sein. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Ich habe gestern auch was gelernt. Manchmal ist es gut, eine Minute Pause zu machen, damit das sacken kann. Das werde ich jetzt mal machen, bevor ich was Neues anfange. Vielleicht reicht eine Minute nicht aus, aber es ist auf jeden Fall besser, als nur vollgeballert zu werden. Ein neues Gebot. Was heißt es, sein Wort zu halten? Wie funktioniert das? Vers 7. Brüder und Schwestern, das füge ich jetzt hinzu, Johannes hat tatsächlich nur Brüder geschrieben. Nein, stimmt nicht. Er hat Geschwister geschrieben. Das ist in diesen älteren Übersetzungen immer mit Brüder übersetzt. Das stimmt aber nicht, ist nicht ganz korrekt. Da steht immer Geschwister und da sind die Schwestern immer mit drin. Also Brüder, oder ich wandle das gleich um, Geschwister, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Wovon spricht Johannes hier? Vom Gesetz des Alten Testaments. Das ist das, was sie von Anfang an hatten. Das Neue Testament, so wie wir das kennen, gab es damals noch nicht. Das war zwar in großen Teilen schon geschrieben, aber es war nicht in ein Buch zusammengefasst. Also nicht, dass man alles so in der Reihenfolge zusammengelesen hat, wie wir das heute haben, sondern da war da ein Brief und da ein Brief und da ein Evangelium. Das hat man erst viel später zusammengestellt. Also das, worauf Johannes jetzt hier eingeht, ist das Alte Testament, die 400, über 400 Gesetze. Sollen wir jetzt alle Gesetze halten? Sollen wir? Das ist ja das, was er sagt hier. Meint er wirklich, wir müssen alle Reinheitsgebote und alle Opfergebote und all das halten? Einmal im Jahr nach Jerusalem gehen und Sabbat halten und Kopftuch tragen und die Frauen dürfen nicht lehren und was weiß ich. Das war im Neuen Testament, stimmt, genau, das war nicht im Alten. Ich glaube, nein, ich weiß, dass das Johannes nicht meint. Das war schon Jahrzehnte vorher, dass sie darüber ein Konzil hatten, die Apostel, da war Johannes auch mit dabei. Und da hatten sie schon drüber gesprochen, dass das nicht gemeint ist. Was ist denn damit gemeint? Wir können das alte Gesetz halten, indem wir Jesus folgen. Jesus hat nämlich das ganze Gesetz erfüllt. Er hat alle Voraussetzungen, die das Gesetz, und warum diese ganzen Opfer und Reinheitsgebote und all das, was, das hat Jesus erfüllt. Wenn wir in Jesus bleiben, wenn wir ihm folgen, dann halten wir dieses alte Gesetz. Also es ist nicht aufgehoben, das sagt Jesus ja auch ganz deutlich. Es ist nicht aufgehoben, es ist nicht einfach weg. Nein, es ist immer noch gültig, aber er hat es erfüllt. Deswegen, wenn wir in Jesus bleiben, dann bleiben wir drin. In Vers 8, es geht weiter. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Jetzt fängt Johannes an, wieder in Rätseln zu reden, oder? Hast du gleich sofort verstanden, was damit gemeint ist? Warum das alte Gebot und jetzt doch ein neues Gebot? Widerspricht er sich hier nicht? Was für ein neues Gebot meint er denn jetzt? Und dann fängt er wieder an, so ein bisschen verschwurbelt zu reden. Was meint er denn jetzt? Kann er nicht mal klar sagen, was das neue Gebot ist? Sagt er das hier irgendwie in aller Deutlichkeit? Nur wenn du das Ganze mit im Kopf hast, dann ja. Es ist wahr in ihm und auch in euch. Wer ist in euch, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast? Wer wohnt in dir? Jesus. Und in ihm ist es wahr. Er steht dafür als Person, dass dieses neue Gebot, wovon Johannes spricht, wahr ist. Und ich habe das eben schon gesagt. Jesus hat das alte, all die Gesetze im Alten Testament erfüllt. Das ist das, was im Alten Testament noch nicht deutlich zu sehen war. Es war ein Geheimnis. Es gibt Lichtblicke auf das, was da kommt, auf den Messias. Und in Jesus ist es erfüllt worden. Das ist dieses neue Gebot. Bleibt in Jesus. Bleibt in Jesus. Und dann, wenn ihr danach lebt, dann habt ihr das andere auch erfüllt. Das ist genau, was er hier meint. Denn die Finsternis vergeht. Durch Jesus hat die Finsternis einen ganz schweren Schlag gekriegt. Der Tod ist besiegt. Die Macht des Teufels ist gebrochen. Und auch die Sünde. Und die Macht der Krankheit. Jesus hat sie getragen am Kreuz auf Golgatha. Er ist gestorben deswegen und auferstanden. Er hat sie überwunden. Ja, wir leben in dieser Spannung, dass schon hier offenbar wird, aber nicht bei jedem. Das müssen wir einfach Gott überlassen. Er zeigt es immer wieder, er hat Macht darüber und er setzt diese Macht auch ein. Aber für ihn ist Tod keine Katastrophe. Wenn jemand stirbt und in Jesus ist, dann kommt er sowieso zu Gott. Und er ist mit ihm vereint, hat keine Schmerzen, keine Unruhe mehr, sondern er weiß, wo er hingehört. So. Deswegen, das ist für Gott überhaupt kein Problem. Die Finsternis vergeht. Die hat keinen Bestand. Und das hat Jesus vor 2000 Jahren schon deutlich gemacht. Und doch ist die Finsternis noch hier, das wissen wir. Aber sie ist am Vergehen und wir wissen, sie wird vergehen. Das ist das, was Johannes hier meint. Und das wahre Licht scheint schon, das heißt, Jesus ist gekommen und scheint. Das ist die Offenbarung Gottes in dieser Welt. Diese Welt hat dieses Licht gesehen. Manch einer nimmt es an und geht darauf ein, auf die Liebe und folgt dieser Liebe. Und manch einer sagt, nee, ich will nicht. Und manch einer weiß es noch nicht, dafür sind wir hier und leuchten. Darum geht es. Das ist das neue Gebot, Jesus zu folgen. Dem Licht zu folgen und das Licht zu verkündigen. Das ist das neue Gebot. Und das bleibt nicht verborgen. Das kann man sehen. Die Verse 9 bis 11. Und wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst oder seine Schwester hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder oder seine Schwester liebt, der bleibt im Licht. Und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wenn die Liebe in uns ist, das heißt, wenn Jesus in uns ist, das ist die Liebe, das ist die Liebe in Person. Wenn sie in uns ist, dann können wir unsere Geschwister nicht hassen. Das geht nicht. Wir würden uns gegen Jesus wenden. Wir würden Jesus vor den Kopf stoßen. Dieses Beispiel mit meinem Pastor. Ne? Ich kann auf meinem Pastor nicht, also sauer und wütend auf ihn sein und ihn, das ist so eine schwache Form von Ablehnen und Hassen. Das geht nicht, wenn Jesus in mir ist. Da komme ich nicht mit durch. Da lässt mich Jesus nicht. Und das ist das. Aber wenn ich sage, ich bin im Licht und mache das trotzdem, dann bin ich immer noch in der Finsternis. Ich lüge. Ich lüge mich selbst an, ich lüge Jesus an. Das ist kein Licht. Im Licht zu sein heißt, das hat Folgen für mich, auch für mein Leben. Nicht nur für mein Denken, sondern für mein Leben. Ich kann nicht. Es gibt immer den einen oder anderen, den ich nicht so gerne habe, mit dem ich nicht so gut klarkomme. Und wenn er irgendwas macht, was mich ärgert, wo ich dann sauer bin. Und das ist dann eine Entscheidung. Ich muss mich bewusst entscheiden, ich liebe ihn trotzdem. Ich bin verpflichtet. Jesus gegenüber. Das ist keine Option. Ich kann so oder so machen. Ich bin verpflichtet. Wenn ich Jesus folgen will, wenn ich in Jesus bleiben will, bin ich verpflichtet dazu. Ich bin ihm etwas schuldig. Und ich finde es interessant, dass Johannes hier nicht noch mehr aufzählt. Er nimmt nur diesen Punkt, die Geschwisterliebe, die Gemeinschaft untereinander. Er könnte ja auch sagen, so was ist mit deinem moralischen Leben und was mit deinen Finanzen. Und es gibt so viele Bereiche im Leben, ne? Aber er nimmt nur diesen, interessanterweise. Für das andere gilt das auch alles. Aber ich glaube, dieser Teil ist der, wo wir am gefährdetsten sind. Wo wir ganz leicht in Fallen reintappen. Wo der Teufel uns auch immer wieder Fallen stellt. Was ist, wenn wir da reintappen? Wenn wir fallen? wenn wir so über jemanden denken? Wir gehen hin und entschuldigen uns und bitten Jesus um Vergebung. Und damit ist die Sache ausgeräumt. Dann ist der Leib wieder heil. Dann passt das wieder zusammen. Das ist ein weiteres Kennzeichen von einem wahren Christen. Daran kann man erkennen, ob wir echte Christen sind, massive Christen oder nicht. Nicht unbedingt nur, ob wir lächeln oder nicht. Nicht unbedingt, ob wir fromm daherreden oder nicht. Sondern, ob man das in unserem Leben auch sehen kann. Wenn jemand hier reinkommt und wir bauen gerade auf und da ist Hektik und wir streiten uns. Das wollen Christen sein? Und glaubt mir, auch die, die keine Ahnung davon haben und die theologisch völlig ungebildet sind, sage ich mal, die wissen ganz genau, wie ein Christ zu sein hat. Manchmal liegen sie daneben, das weiß ich, aber, ne? Aber die wissen ganz genau, ein Christ macht sowas nicht. Die wissen das, die merken das, die spüren das, ob du echt bist oder nicht. Die merken auch, wenn, und es ist nicht schlimm, wenn du sagst, mir geht es schlecht. Oder ich gehe zur Kleingruppe, einfach aufatmen, weil ich so fertig bin nach dem Feierabend. Ich habe nicht unbedingt immer die Kraft. Ich gehe in Gemeinschaft rein, damit die anderen mir aufhelfen können und mir Mut machen können. Brauche ich, dürfen wir sagen. Wir sind nicht die Hillen. Wir haben die Goldsucher früher das Gold geprüft. Das wisst ihr wahrscheinlich, ne? Habt bestimmt schon mal im Western gesehen, oder? Genau. Die haben reingebissen. Gold ist weich, relativ weich. Und wenn da nur eine dünne Schicht Gold drauf ist und da drunter ist irgendein anderes Metall, die anderen Metalle sind härter. Und du merkst ganz genau, du beißt dir dann den Zahn aus, wenn der nicht echt ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist nur eine dünne Schicht darüber. Warum ist jemand heute Morgen unfreundlich zu mir gewesen? Warum macht die das nicht so, wie sie es soll? Wieso kommt der schon wieder zu spät? Kann es sein, dass deine Echtheit geprüft wird? Dass jemand auf dir, ich sag's mal übertragen gesehen, auf dir rumbeißt und dich mal anpiekst, wie gehst du damit um? Wenn jemand das nicht so macht, wie du das gerne haben möchtest. Bist du dann sauer auf ihn, schimpfst du dann auf ihn, machst ihn dann richtig rund und fertig? Das ist genau das, wovon Janis hier spricht. Auch wenn Hassen so ein hartes Wort ist, es gibt viele Abstufungen von Hassen. Ablehnen und schlecht über den reden oder, ne, und wenn es innerlich ablehnen ist, so außen freundlich, aber innerlich, das ist auch dieses Gold draußen rum und innen drinnen, nee. Aber das ist das, wovon Janis hier redet. Und daran werden wir geprüft. Und da dürfen wir uns auch selber manchmal prüfen und sagen so, wie sieht es denn in mir drin aus? Und wenn ich merke, das ist nicht in Ordnung, dann dürfen wir um Jesus um Hilfe bitten und sagen, Herr, ich brauche da Veränderung. Ich habe bestimmt schon mal das Beispiel erzählt von einem älteren Bruder aus einer anderen Gemeinde. Ich war Jugendleiter oder zumindest in der Jugend mit drin und wir haben Silvester geplant, ganz toll geschmückt und super. Wir hatten uns richtig Mühe gegeben. Die ganze Jugend hat da sich richtig Gedanken gemacht und toll gemacht. Und dann kommt er, was ist das denn hier für ein Karneval? Wir wollen Silvester feiern, um den Herrn zu loben. Kann man das nicht mit Girlanden und wir, so, ich habe schon Hals gehabt, glaub mir das. Das war so richtig ein Biss auf mein, ob ich Gold bin oder nicht. Und mein Pastor musste mir da ganz, ganz viel helfen, um das so. Und danach habe ich immer noch diesen Groll gehabt. Jedes Mal, also Silvester war schon lange vorbei, wochenlang, jedes Mal, wenn ich den Gottesdienst gesehen habe, ich bin immer im großen Bogen, damit ich nicht irgendwie heucheln musste. Und irgendwann hat der Herr gesagt, ich liebe den. Oh Herr, komm mir nicht damit. Ich liebe den. Herr, ich kann den nicht lieben, so wie der mit uns umgegangen ist. Ich kann das nicht. ich liebe den. Und dann habe ich wirklich gesagt, habe ich kapituliert und gesagt, Herr, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wenn du willst, dass ich den liebe, dann musst du mir helfen. Er hat es nicht gesagt, aber ich sage jetzt im Nachhinein, habe ich bestimmt, endlich begreift er das. Endlich begreift er. Ich weiß doch, dass du das nicht kannst. Ich warte doch nur darauf, dass du mich um Hilfe bittest. Und wisst ihr, die nächste Woche habe ich ihn nicht mehr so gesehen. Das war nicht von einem Moment auf den anderen. Die nächste Woche konnte ich ihn annehmen. Noch nicht lieben. Aber die Wochen später, es ist immer mehr Liebe gewachsen. Ich konnte nicht mit allem umgehen, was er sagte. Also ich konnte auch nicht zu allem Ja sagen. Er war schon ein sehr spezieller und hatte so seine bestimmten Gedanken. Aber ich konnte ihn annehmen als Mensch und sagen, ja, es ist ein Bruder und ich liebe dich. Und da kann ich echt sagen, das war nicht ich, sondern das war Jesus in mir. Und das ist das, worauf es ankommt. Wenn wir geprüft werden, dann nicht darum, ob du alles kannst, ob du fähig bist, die ganzen Gebote zu halten. Was geprüft wird, ist, bist du in Jesus. Jesus ist Jesus in dir und lebt er in dir und hast du Gemeinschaft mit ihm. Das wird geprüft. Lässt du Jesus ran, lässt du Jesus dich verändern. Das ist das Entscheidende. Und dann bist du ein massiver Christ. Wenn Jesus in dir ist, dann bist du ein massiver Christ. Ohne ihn bin ich kein wahrer Christ. Und ohne Jesus bleibt kein wahrer Christ. Wenn ich Jesus verliere, dann verliere ich das Christsein, das ewige Leben, die Sündlosigkeit, die Gemeinschaft mit Gott und all das, was Jesus für mich gebracht hat. Und es ist Zeit, sich zu prüfen. Also einfach zu prüfen, ja, ich bin getauft, gehört zur Kirche, reicht nicht. Das wissen wir ja. Habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen, habe ich Ja gesagt zu Jesus und meine ich es ernst? Bin ich Jesus das schuldig, so zu lieben, wie er gelebt hat, so wie Johannes das sagt? Habe ich diesen Entschluss getroffen und bin ich da noch drauf? Bin ich noch auf diesem Weg? Wir können ja immer noch korrigieren. Jesus vergibt gerne und er holt uns gern zurück. Wenn wir nicht genau auf dem Weg sind, er holt uns gern zurück. Oder wenn du noch nie diesen Schritt gegangen bist, dann ist es Zeit. Und ich möchte dich echt ermutigen, diesen Schritt zu tun. Ja zu sagen zu Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich will das, und wenn du sagst, ich will es probieren, du kannst das testen. Ich habe da überhaupt keine Mühe mit, wenn du sagst, ich will es einfach mal ausprobieren. Weil du wirst Jesus kennenlernen, du wirst seine Liebe kennenlernen. Wenn du damit nichts anfangen kannst, okay, darfst du wieder gehen, kein Problem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du diese Liebe jemals wieder loslassen willst. So, deswegen habe ich da kein Problem. Wenn du nur sagst, ich probiere es mal, ich ermutige dich dazu. Also ist jemand hier, ich bete gerne für dich. Das heißt, du verpflichtest dich nur Jesus gegenüber, nicht uns gegenüber. Und alle anderen haben das schon getan, die dürfen jetzt sich selbst prüfen. Herr, ich danke dir für klare Worte, die du in deinem Wort hast. Aber ich danke dir vor allen Dingen für deine Liebe, Herr, dass nicht ich es bin, der das schaffen muss, sondern du hast nicht nur mich gereinigt, mich neu gemacht, mich mit dem Vater zum Grabe, mir das ewige Leben geschenkt. Nein, du gibst mir auch die Kraft, so leben zu können wie du. Und dafür bin ich dir so dankbar, Herr. Ich muss nicht der Held sein, du bist der Held. Herr, du machst mich zu echtem Gold, was auch geprüft werden kann, zum echten Christen, wahren Christen, massiven Christen, weil du in mir lebst. Und dafür danke ich dir. Amen.